Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. In unserer letzten Folge, Episode 68, da haben wir über eine völlig neue Form des Reisens gesprochen, den Weltraumtourismus. Wir hatten Franz Haider zu Gast. Er ist der erste Österreicher, der zum Vergnügen ins Weltall geflogen ist, ohne wissenschaftlichen Auftrag. Er hat uns sehr emotional erzählt, wie er den Flug erlebt hat und wie sich die Schwerelosigkeit in 80 Kilometern Höhe angefühlt hat. Wir haben uns gefragt, ob das vielleicht der Tourismus der Zukunft sein kann. Aber ohne wirkliche Antwort. Ich bin Marcel Kilic und unser heutiger Gast ist Claudia Bauer-Grössbacher. Sie spricht mit uns eben über die Zukunft des Tourismus. Sie ist Studiengangsleiterin im Bachelor Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft am Institut für Tourismus, Wine Business und Marketing am IMC Krems. Herzlich willkommen, Frau Bauer-Grössbacher.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was meinen Sie, ein Trip ins Weltall, kann das der Tourismus der Zukunft sein?
Ja, es klingt sehr interessant. Das ist sicher noch einmal eine komplett andere Dimension des Reisens. Steckt aber schon in den Anfängen, muss ich sagen.
Was denken Sie, sehen wir Weltallreisen irgendwann im Reisekatalog? Erleben wir das noch?
Also so schnell wird es nicht passieren und ich glaube, es ist auch nicht absehbar, wie schnell sich die Technologie dahingehend weiterentwickelt.
Also bleiben wir im Heute und bleiben wir auf der Erde. Ich glaube, da gibt es genug zu sehen. Nach der Pandemie haben wir regelrechte Buchungsrekorde erlebt, als würden alle Menschen ihren Urlaub, den sie in der Pandemie verpasst haben, jetzt doppelt nachholen. Diese Buchungsrekorde in dieser Form, die scheinen vorbei zu sein, aber dennoch, es wird weiterhin sehr viel gereist, trotz der vielen Krisen, die wir erleben, Kriege, Teuerungen, Klima, um drei Schlagworte zu nennen. Wie sehen Sie das? Was sind die Gründe für diese vielen Reisen?
Also die Reiselust ist nach wie vor sehr, sehr groß, aber das Reisebudget ist leider Gottes ein bisschen beschränkt.
In der Hotellerie und in der Gastronomie, da erleben wir zum Teil ja wirklich drastische Preiserhöhungen. Wenn gespart werden muss, was ist da die Taktik der Urlaubenden? Wo wird am ehesten eingespart?
Ja, also man verzichtet nicht auf den Urlaub insgesamt, aber laut einer Umfrage müssen immerhin 62% der Bevölkerung heuer beim Sommerurlaub inflationsbedingt sparen. Und sie machen das beispielsweise, indem sie früher buchen, also frühzeitiges Buchen, dann aber auch sind sie auf der Suche nach preiswerteren Angeboten, was Ferienwohnungen oder Appartements zum Beispiel betrifft. Hier schaut man auf verschiedene Buchungsplattformen. Dann wird da natürlich eingespart, zum Beispiel bei Restaurantbesuchen, indem man dann natürlich über Selbstverpflegung umsteigt. Man verzichtet auf Zusatzleistungen und manche verkürzen einfach auch den Urlaub insgesamt, dass man sagt, okay, statt 7 Tage fahre ich halt dann nur 4 Tage auf Urlaub.
Ist der Urlaub oder sind Reisen so etwas wie ein Grundbedürfnis für uns Menschen geworden?
Ja, Reisen an und für sich ist jetzt kein Grundbedürfnis im Sinne von lebensnotwendigen Erfordernissen, aber der Urlaub natürlich kann für viele Menschen eine bedeutende Rolle im Leben spielen und zur Erfüllung von höheren Bedürfnissen beitragen. Also da sprechen wir von Selbstverwirklichung, Bildung, aber auch soziale Bindungen beispielsweise. Und es gibt aber auch Gesellschaften, die wenig oder gar nicht verreisen und dennoch ein erfülltes Leben führen. Und man darf nicht vergessen, dass Reisen natürlich finanzielle Mittel und Ressourcen erfordert, die eben nicht für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sind.
Wenn man sich eine Reise leisten kann und will, was sind denn die zentralen Reisemotive? Ich persönlich unterscheide zum Beispiel zwischen Urlaub und Reise. Für mich ist beim Urlaub eher die Erholung im Vordergrund und bei der Reise ja, das Erlebnis, neue Kulturen, neue Landschaften kennenlernen. Was sind die zentralen Reisemotive generell?
Ja, persönliches Interesse, Empfehlungen von Freunden, Medienberichte oder spezielle Anlässe wie Feiertage oder Veranstaltungen motivieren grundsätzlich einmal zur Planung einer Reise. Zentrale Reisemotive sind Bedürfnisse zum Beispiel nach Erholung, aber auch nach Abenteuer, kultureller Erfahrung oder zum Beispiel nach sozialer Interaktion. Im Tourismus oder in der Tourismusforschung unterscheiden wir dabei zwischen Push- und Pull-Faktoren. Push-Faktoren sind die Bedürfnisse des Menschen, die dann zu einer Reisemotivation führen. Und das wären beispielsweise raus aus dem Alltag, Abwechslung suchen, Routinen zu durchbrechen, aber zum Beispiel auch etwas für die Gesundheit zu tun. Stichwort hier wäre zum Beispiel Wellness oder auch soziale Bindungen zu pflegen, also zum Beispiel Urlaub mit der Familie verbringen oder Besuche von Verwandten und Freunden. Als Pull-Faktoren dann gelten die Attraktivität des Reiseziels. Da gehört zum Beispiel das Klima dazu, da gehören kulturelle Attraktionen dazu. Beispielsweise auch Festivals und Events fallen in diese Kategorie. Und natürlich auch ganz wichtig, attraktive Preise. Und beide Faktoren spielen dann aber oft dann zusammen.
Inwiefern verändert denn der Klimawandel eigentlich unsere Reisegewohnheiten und auch die Reiseziele? Also wir merken das beim Flugbuchen zum Beispiel, werden CO2-Kompensationen angeboten und ja, je nachdem in welcher Runde man unterwegs ist, merkt man schon auch, dass nicht alle schön finden, wenn Menschen zweimal im Jahr eine Reise oder eine Flugreise antreten. Was ist denn die empirische Antwort darauf?
Ja, das gewünschte Klima ist ja schon seit jeher ein wichtiger Teil der Reiseentscheidung, vor allem wenn es ums 3S-Segment geht, also Sun, Sea und Sand. Und da sehen wir heute, was jetzt die bedeutendsten Reiseziele insgesamt betrifft, noch keine neue Verteilung. Also Italien, Kroatien, Griechenland und Spanien sind weiterhin vorne. Aber man muss auch sagen, dass immer mehr Reisende auf ihren ökologischen Fußabdruck achten und nachhaltige Reiseoptionen wie eben Zugreise statt Flügen bevorzugen. Langfristig wird der Klimawandel voraussichtlich die Art und Weise, wie und wohin wir reisen, natürlich weiter prägen. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass viele Destinationen gezwungen sind, sich an veränderte klimatische Bedingungen anzupassen und eben in nachhaltige und regenerative Tourismusstrategien zu investieren, um die Attraktivität und auch die Lebensfähigkeit zu erhalten bzw. zu steigern.
Und unsere Antwort auf den Klimawandel ist die Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit im Tourismus? Gibt es da Trends?
Ja, der Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Also das Bewusstsein danach wächst. Und es ist aber natürlich auch schwer, die Nachfrage andererseits zu begrenzen. Siehe Venedig und Eintrittsgebühren, Proteste in Barcelona oder auf die Kanaren oder in Dubrovnik. Und wenn man jetzt da sagt, okay, man legt einen Mindestaufenthalt von zwei Nächten zum Beispiel fest, das wird die Leute dennoch nicht stoppen, gewisse Destinationen zu bereisen.
Aber sind wir da nicht mitten in einer moralischen Fragestellung? Also wenn wir diese Art von Beschränkungen einführen, dann kommen letztendlich die Menschen, die sich's besonders leisten können, und Menschen, die sich's nicht leisten können, müssen auf andere Gegenden ausweichen.
Ja, ich glaube, dass die Preise schon ein Mittel sind, sozusagen die Nachfrage zu steuern. Aber es gibt halt am Ende des Tages nur ein Venedig und das will man sehen.
Ich verstehe. Welche Möglichkeit habe ich denn jetzt als Einzelner, einen Urlaub oder eine Reise wirklich nachhaltig zu gestalten oder nachhaltiger zu gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, da kann man sich, wenn man sich diese sogenannte Customer Journey, wie wir im Englischen so schön sagen, kann man sich einmal vor Augen führen. Also die komplette Reise von der Planung, bis man sozusagen wieder zu Hause zurück ist. Wenn man sich das vor Augen führt, dann beginnen Überlegungen über Nachhaltigkeit natürlich schon bei der Buchung und bei der Wahl des Transportmittels für die Reise, aber auch dann natürlich vor Ort. Also Zug oder Bus statt Flug, speziell wenn das für Kurzstrecken oder für kürzere Strecken ist, dass man vor Ort dann öffentliche Verkehrsmittel nutzt statt Mietwagen und Taxis verwendet. Dann bei der Unterkunft kann man auf Umweltzertifizierungen wie zum Beispiel Green Key oder EU Eco-Labels achten. Man kann natürlich auch vor Ort schauen, dass man sehr sparsam mit den lokalen Ressourcen umgeht, wie im Wasser, indem man Handtücher eben öfter verwendet oder dass die Bettwäsche nicht so oft gewechselt werden muss. Insgesamt da vor Ort ist es wichtig, dass man auf umweltfreundliche Aktivitäten achtet und diese bevorzugt. Man soll generell die lokale Tradition respektieren. Das beginnt ja eigentlich auch schon vor der Reise, dass man sich Gedanken macht, okay, was sind die Wertvorstellungen, welche Tradition herrscht in diesem Land, dass man sich dementsprechend vorbereitet und sensibel gegenüber kulturellen Unterschieden ist. Und vor Ort soll man dann auch eher auf die lokalen Produkte natürlich achten und diese bevorzugen, Plastik vermeiden, aber auch auf die Wiederverwertbarkeit achten. Generell sollte man auch Anbieter wählen, die faire Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewährleisten. Dann, was man noch tun kann, ist, dass man eher, wenn das irgendwie möglich ist, in der Nebensaison verreist, dass sich die Auslastung dann auch besser verteilt und generell, dass man eher längere Urlaube plant, anstatt viele kürzere Reisen.
Ja, oder wenn man alles auf einmal möchte, dann kommt man irgendwann mal auf die Idee, vielleicht eine Kreuzfahrt zu machen. Es gibt Kreuzfahrtschiffe in allen Größen, zum Beispiel auch Schiffe mit vielen tausend Passagieren und nochmal tausend Besatzungsmitgliedern dazu. Und die Punkte Umwelt, Nachhaltigkeit, Overtourism, die spielen da natürlich hinein, wenn so ein großes Schiff an einem kleinen Hafen anlegt, an einer Karibikinsel oder in einem kleinen Ort an der Côte d'Azur. Natürlich bewegen sich dann tausende Menschen innerhalb von einem halben Tag durch enge Gassen. Warum sind Kreuzfahrten aus Ihrer Sicht aber weiterhin so attraktiv?
Ja, Kreuzfahrten generell, sie boomen einfach auch dadurch, weil sie erschwinglich geworden sind. Früher waren Kreuzfahrten ja im absoluten Luxussegment angesiedelt. Der Vorteil von einer Kreuzfahrt ist, dass man mehrere Ziele anpeilt, dass mehrere Ziele am Reiseplan stehen, dass sie all-inclusive sind, dass alles vorgeplant ist, dass man Urlaub an einem Ort macht und doch wieder nicht. Also man braucht nur einmal ein- und auszupacken. Viele Kreuzfahrten oder Kreuzfahrtschiffe sind sehr spezialisiert, also auf gewisse Bedürfnisse, auf gewisse Zielgruppen zugeschnitten. Und aber natürlich gibt es Probleme mit Umwelt oder hinsichtlich Umwelt und Overtourism. Und da bleibt es natürlich abzusehen, wie die Kriterien, die jetzt vom EU Green Deal vorgegeben werden oder auch ESGs sind hier ein sehr großes Thema, wo es einfach um die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen geht. Also es geht beim EU Green Deal einfach auch darum, das offen zu legen und um eben eine nachhaltige und klimafreundliche Zukunft zu schaffen.
Wie wird sich diese Art des Reisens weiterentwickeln, speziell die Kreuzfahrten?
Ja, das wird sehr stark vom Angebot und von der Nachfrage abhängen. Also ist derzeit nicht absehbar.
Sprechen wir noch genauer über dieses Phänomen Overtourism. Sie haben es schon kurz angesprochen. Woher kommt das? Sind das die Bilder, die wir auf Social Media sehen? Möchten wir dann alle einfach ein Foto vorm Eiffelturm, jetzt abgesehen von den Billig-Airlines? Woher kommt dieses Phänomen?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass natürlich immer mehr Menschen verreisen und die Tourismusindustrie wächst, konzentriert sich dann aber gleichzeitig auch sehr stark auf sogenannte Hotspots wie Venedig, Kanaren, Mallorca und so weiter. Und eine boomende Kreuzfahrt, ein boomender Städtetourismus trifft dann oft auf mangelnde Infrastruktur, auf mangelnde Planung und es kommt zu saisonaler Überbelastung, die dann wiederum negative Auswirkungen auf die Umwelt, auf die lokale Kultur und die Lebensqualität der Einheimischen haben kann. Aber es kann auch sehr oft einfach zu einer geringen Wertschöpfung in der Region führen. Und was noch dazu kommt, ist Plattformen wie Airbnb, die verstärken Touristenströme und haben auch Auswirkungen auf die Wohnraumsituation und auf die Gentrifizierung.
Was könnte man dagegen tun?
Also mit einem entsprechenden Destinationsmanagement können Besucher gelenkt werden, um sozusagen diese Hotspots dann zu entlasten. Man kann Besuchergrenzen für sensible Orte und Sehenswürdigkeiten festlegen. Man kann durch die generierten Einnahmen kann diese in den Umweltschutz fließen lassen oder für die Erhaltung der lokalen Kultur sorgen. Dem öffentlichen Verkehr, Fahrräder und Fußgängern sollte in überlaufenden Städten zum Beispiel der Vorrang gegeben werden. Und generell, wenn man auf eine bessere Verteilung achtet, dann kann das touristische Angebot zum Beispiel von weniger bekannten oder abgelegenen Destinationen könnte gefördert werden, um eben den Druck auf die überlaufenen Orte zu reduzieren und gleichzeitig aber neue wirtschaftliche Chancen zu schaffen oder zu nutzen. Aber es sind immer individuelle Lösungen. Es gibt keine Patentrezepte.
Lassen Sie uns auch noch über KI im Tourismus sprechen, über künstliche Intelligenz. Es gibt ja kein Thema, keine Industrie, wo KI keine Rolle spielen würde. Also ich gehe davon aus, dass KI auch den Tourismus in irgendeiner Form beeinflusst. Haben Sie da Einblicke für uns?
Ja, ich würde sagen, wir stecken schon mittendrin und es wird sich auch rasant weiterentwickeln. Das reicht von Anwendungen von verschiedenen Apps in den Destinationen beispielsweise. Das geht über Dynamic Pricing, also Richtung flexible Preisgestaltung. Es geht da um Übersetzungen, die ganz schnell mit KI natürlich gelöst werden können. Aber generell auch das ganze Thema Big Data Management.
Was können wir uns vorstellen unter Big Data im Tourismus?
Ja, Big Data Management im Tourismus bezieht sich auf die Sammlung, auf die Analyse und die Nutzung von großen Datenmengen, um eben Entscheidungen zu verbessern, das Kundenerlebnis zu optimieren und letztendlich natürlich auch, um die Effizienz von Tourismusunternehmen zu steigern.
Sie haben in Summe zwei große Pole erwähnt. Einerseits die Kultur, die Regionalität und auf der anderen Seite eben Overtourism, diesen Massentourismus. Wo pendeln wir uns da in Zukunft ein zwischen diesen beiden Polen? Zeichnet sich da ein Trend ab? Vielleicht mehr zurück Richtung Authentizität, authentische Erlebnisse beim Reisen?
Ja, Authentizität ist ein Riesenthema, wird da in der Vermarktung sehr gerne verwendet. Und ich glaube, wo Österreich wirklich vorne mit dabei ist, ist diese Einzigartigkeit im Kulturangebot, also speziell wenn es ja um Speisen zum Beispiel geht, weil das ist das, was nicht so einfach von jemand anderem dann kopiert werden kann, ja. Also das und generell im Kulturbereich würde ich sagen, haben wir jetzt erste Anzeichen dafür und erste Angebote, aber das jetzt nicht nur in Österreich, sondern generell gesehen, global gesehen, wo es eher in Richtung Mindfulness geht. Also langsames Reisen, wirklich sich mit der Kultur des Landes auseinandersetzen, länger verweilen, wirklich sozusagen die Energie der Plätze zu spüren und nicht mehr so tickless tourist-mäßig unterwegs zu sein, so schnell und so viel wie möglich in kurzer Zeit. Also da haben wir schon eine Trendwende.
Frau Bauer-Krösbacher, abschließend vielleicht, wird sich das Reisen in Summe in Zukunft verändern? Was sagt die Forschung da? Wohin geht die Reise wortwörtlich?
Es muss sich verändern. Es muss sich schon allein wegen der Nachhaltigkeit verändern. Wir müssen bei uns selber beginnen. Wir müssen nachdenken, wie wir uns verhalten. Und natürlich muss es angebotsmäßig auch Veränderungen geben, große Veränderungen.
Frau Bauer-Krösbacher, vielen, vielen Dank für das Gespräch und Dankeschön für die Einblicke.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Welche Themen rund um den Tourismus, rund um die Mobilität im Tourismus interessieren euch denn noch? Schickt uns eure Themenvorschläge und eure Ideen sehr gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.